Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Riva.
Guten Abend, willkommen zu etwas späteren Tagesthemen an diesem Mittwoch.
Guten Abend.
Der Lack ist zwar noch nicht ganz ab bei der lange so stolzen Autoindustrie in Deutschland, aber so einige Schrammen sind kaum mehr zu übersehen. Nicht nur das Image hat dabei Kratzer bekommen, auch wirtschaftlich zeigen sich handfeste Probleme. Und damit diese Probleme bei VW nicht zum Totalschaden führen, hat die Konzernspitze schon vor einigen Wochen einen massiven Sparkurs angekündigt. Da war schon die Rede von betriebsbedingten Kündigungen, sogar von Werksschließungen. Wenig überraschend zum Ärger der Beschäftigten. Jetzt aber hat der Betriebsrat eigene Ideen vorgestellt, auch um dem Unternehmen entgegenzukommen. Hilke Jansen.
Sie wollen den Sparplänen der VW-Spitze etwas entgegensetzen. Betriebsrat und IG Metall legen ihren Zukunftsplan vor. Die Idee? Die VW-Mitarbeiter verzichten 2 Jahre auf eine Lohnerhöhung. Das Geld würde in der VW-Kasse bleiben. Dafür würden die Mitarbeiter dann weniger arbeiten, wenn Aufträge fehlen, ohne Stellenstreichungen.
Um den Knoten jetzt auch durchzuschlagen, sind wir bereit, einen Beitrag einzubringen. Und mit dem, was wir hier skizziert haben, gehen wir sehr, sehr stark an die Grenzen dessen, was den Beschäftigten auch zumutbar ist.
1,5 Milliarden Euro würde das einsparen, rechnet die Gewerkschaft vor. Im Gegenzug sollen dafür alle VW-Werke erhalten und alle Mitarbeiter an Bord bleiben.
Die Frage ist, ob diese 1,5 Milliarden, die in diesem Zukunftsplan der Gewerkschaften stehen, ob die tatsächlich reichen werden. Ich glaube, man braucht höhere Einsparbeträge, weil die Kosten, die ja in den nächsten Jahren sozusagen anfallen, sind deutlich höher.
Für VW-Mitarbeiter bedeutet der Vorstoß der IG Metall, dass sie 2 Jahre auf mehr Geld im Portemonnaie verzichten müssten. Auch traditionelle Zusatz- und Bonuszahlungen würden teilweise wegfallen. Beim Schichtwechsel am VW-Werk Hannover hört das nicht jeder gern.
Weniger Bonus? Auch scheiße. Wir brauchen mehr Geld. Ist alles teurer geworden. Von daher wäre besser, wenn wir mehr Geld kriegen.
Wenn da alle mitmachen würden, auch der Vorstand, würde ich auf jeden Fall dafür sein. Das würde in Ordnung sein. Aber wenn denn alle?
Lohnverzicht hat noch nie Arbeitsplätze gesichert. Schauen Sie sich mal die letzten 20 Jahre an, wie viele Arbeitsplätze wir trotzdem verloren haben.
In der VW-Krise liegen die Vorstellungen von Gewerkschaft und VW-Management weit auseinander. Das Unternehmen fordert in der aktuellen Tarifrunde deutlich härtere Einschnitte, unter anderem eine Lohnkürzung um 10%. Heute heißt es aus Wolfsburg: Für die Volkswagen AG steht unverändert die nachhaltige Erreichung des finanziellen Ziels und damit die Wettbewerbsfähigkeit im Mittelpunkt. Aus diesem Grund lassen sich Werksschließungen weiter nicht ausschließen. Sollte die VW-Spitze bei dieser Haltung bleiben, droht die IG Metall.
Dann übernimmt der Vorstand von Volkswagen die Verantwortung dafür, dass wir in einen Arbeitskampf um Standorte laufen, wie ihn diese Republik seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat.
Die Tarifgespräche bei Volkswagen gehen morgen in die nächste Runde.
Und das wollen wir mal einordnen mit Markus Gürne an der Frankfurter Börse. Markus, diesen Vorstoß der Arbeitnehmerseite bei Volkswagen, wie bewertest du das?
Ja, der klingt erstmal gut, denn zum einen machen Betriebsrat und IG Metall ein Angebot an die Arbeitgeberseite. Das ist doch sehr ungewöhnlich. Und dann klingt dieses Angebot nach Gehaltsverzicht. 1,5 Milliarden Euro einsparen, indem der Pilotabschluss in der Metall- und Elektroindustrie übernommen wird mit 5,1% Lohnerhöhung. Die aber wird nicht ausbezahlt, sondern in einen Fonds einbezahlt. Auch Vorstand und Aktionäre sollen sich beteiligen. In dieser Krise, in der sich alle bei VW befinden, ein Zeichen, dass alle an einem Strang ziehen müssen, um die Karre wieder flott zu machen. Das ist ein guter und richtiger Ansatz. Aber was so gut klingt, hat einen Haken. Denn was die IG Metall und Betriebsrat da vorschlagen, das ist kein Gehaltsverzicht. Denn eine Lohnerhöhung von 5,1% soll nun eben in diesen Fonds einbezahlt werden. Das ist eine Einsparung aus Sicht der Arbeitnehmervertreter. Ob der VW-Vorstand das so meinte, als er davon sprach, Gehälter müssten gekürzt werden, das darf doch eher bezweifelt werden. Jedenfalls war die Reaktion auf den gut gemeinten Vorschlag eher verhalten. 10 Milliarden Euro, das soll die Zielmarke der Einsparungen sein. Deshalb denke ich, werden das morgen in der dritten Verhandlungsrunde zwischen Vorstand und Betriebsrat harte Verhandlungen werden.
Ja, offenbar liegen die Probleme bei VW in der Umstellung hin zur Elektromobilität. Was ist da der größte Haken?
Ja, in der Tat, die Themen sind ganz klar benannt, und zwar von Arbeitnehmer- und auch von Arbeitgeberseite. Da gibt es gar keinen Dissens. Die Werke zu wenig ausgelastet, zu wenig Verkäufe in China, zu wenig Wachstum in den USA, zu hohe Kosten. Bei VW wird deutlich besser bezahlt als anderswo in der Metall- und Elektroindustrie. Und dann ist da eben noch dieses leidige Thema Modellpalette und E-Mobilität. VW, so sagen viele Experten, fehlt ein echter Volkswagen in der Elektromobilität. Ein Auto deutlich unter 30.000 Euro, das soll kommen. 2027. Zu spät, meinen viele auch im Konzern. Und wenn dieser ID.1 dann eines Tages kommt, dann darf wohl bezweifelt werden, ob so ein Auto bei den Debatten über den teuren Standort Deutschland in einem VW-Werk hierzulande oder doch eher in Osteuropa, Spanien oder Portugal gebaut wird.
Nicht nur VW kämpft ja mit dem Wandel hin zur neuen Mobilität, auch Ford hat Schwierigkeiten. Es sollen allein am Standort Köln 2.900 Stellen wegfallen. Wie schätzt du die Krise bei Ford ein?
Ja, bei Ford wird ganz deutlich, wie abhängig die Autoindustrie von der Politik und deren Entscheidungen ist. Ford glaubte nämlich wie andere Hersteller daran, dass Brüssel wie Berlin es ernst meinen mit dem Umbau der Mobilität vom Verbrenner zum E-Antrieb. Ford hoffte wie andere auf Unterstützung, auf den versprochenen Ausbau der Ladeinfrastruktur, auf Prämien, die dauerhaft den Verkauf von E-Autos anschieben würden. Ford zog mit, stellte die Fertigung eines Kleinwagens in Köln ein, schloss das Motorenwerk und richtete für teuer Geld eine E-Auto-Fertigung ein. Die Mischung aus politisch nicht eingelösten Hoffnungen durch gestrichene Kaufprämien und eine selbstverschuldete, unglückliche Modellpolitik führt zu dem traurigen Ergebnis mit einem massiven Stellenabbau. In der Krise der Autoindustrie kann man sehen, sie ist an vielen Stellen erklärbar. Es wird wahrscheinlich nicht reichen, dieses Mal Stellschrauben zu drehen. Es braucht wahrscheinlich das große Rad.
Markus, vielen Dank für die Informationen nach Frankfurt.
Ja.
Dass sie Europas Spitzenpersonal weiterhin dirigieren wird, das war ziemlich schnell klar nach dem Europawahlerfolg im Frühjahr der konservativen Parteien, die in der Europäischen Volkspartei verbunden sind. Über die Zusammensetzung der nächsten EU-Kommission von Ursula von der Leyen wurde dafür umso länger diskutiert. Vor allem über den Italiener Raffaele Fitto, der italienischen Regierungspartei Fratelli d'Italia, deren Wurzeln im Postfaschismus liegen. Aber auch andere Personalien waren umstritten. Doch jetzt haben sich die entscheidenden Fraktionen im Europaparlament fast ein halbes Jahr nach der Europawahl geeinigt auf die Besetzung einer neuen Kommission. Tobias Reckmann.
Ein Familienfoto gibt es schon. Ursula von der Leyen, die alte und neue Kommissionschefin, präsentiert im September die Mannschaft, mit der sie gern die nächsten 5 Jahre arbeiten würde. Würde, denn abgesegnet sind die Kandidaten zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es geht um einflussreiche Jobs hier im Berlaymont-Gebäude, mitten im Brüsseler EU-Viertel.
Die Kommission ist das Exekutivorgan der EU, also damit ist sie quasi wie eine Regierung. Und das bedeutet, dass jedes Gesetz, das auf Europaebene verabschiedet wird, das wird von ihr initiiert. Und außerdem auch, wenn Mitgliedstaaten sich nicht an die Regeln halten oder diese Gesetze dann nicht umsetzen, dann ist es auch die Kommission, die das ahndet.
Jedes EU-Land schickt einen Kommissar oder Kommissarin nach Brüssel. Die Estin Kaja Kallas soll neue Außenbeauftragte werden. Der Litauer Andrius Kubilius, Kommissar für Verteidigung. Der Posten wird als Reaktion auf den russischen Angriff neu geschaffen. Bis zuletzt hart umstritten der rechtskonservative Fitto aus Italien und die spanische Sozialdemokratin Ribera. Beide sollen Vizepräsidenten der Kommission werden.
Bei Fitto geht es ganz konkret darum, dass er von der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia kommt und die Mitte-Links-Parteien ein Problem damit haben, dass er einen besonderen Posten in der Kommission einnehmen soll. So, und bei Teresa Ribera, da sehen wir, das hat vermutlich noch weniger mit ihrer Kompetenz zu tun, und da spielt ganz, ganz stark spanische Nationalpolitik rein. Denn was gerade da versucht wird, ist Teresa Ribera die Schuld an der Flutkatastrophe in Valencia zu geben.
Denn sie ist die zuständige Umweltministerin. Am Abend dann aber die Einigung. Trotz aller Bedenken beschließen Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberale, auch die umstrittenen Personalien durchzuwinken. Es gehe um Handlungsfähigkeit.
Europa braucht Stabilität. Trump steht vor der Tür. Wir haben Krieg in Europa. Die wirtschaftlichen Fragen sind enorm. Deshalb brauchen wir handlungsfähige EU-Kommission. Und ich freue mich, dass der Vorschlag, den Ursula von der Leyen schon vor Monaten präsentiert hat, jetzt endlich auch von anderen Fraktionen akzeptiert wird.
Diese Entscheidung ist keine einfache Entscheidung, weil man extrem viel Kröten schlucken muss. Und deswegen gibt es natürlich Diskussionen innerhalb der sozialdemokratischen Fraktion, ob die Kröte klein genug ist oder zu groß ist.
Zumindest einigen in der deutschen SPD-Gruppe sei die Kröte zu groß, hört man auf den Fluren. Ein paar Abweichler könnte es geben. Die Grünen, heute eher an der Seitenlinie, sind empört.
Das ist ein Wortbruch. Das ist gegen all das, was Sozialdemokraten im Europawahlkampf und auch seitdem gesagt haben, dass sie nicht mit Rechtsextremen zusammenarbeiten und schon gar nicht sie in höchste Ämter der Europäischen Union wählen. Das ist schon eine Enttäuschung, auch nach den Gesprächen, die in den letzten Wochen stattgefunden haben.
Und es geht auch darum, wer im Parlament künftig mit wem zusammenarbeitet. Sozialdemokraten und Liberale wollten eine Vereinbarung, dass die Christdemokraten nicht wie zuletzt mit den rechten Parteien zusammenarbeiten. Diese Zusage bekamen sie heute nicht. Die Kommission kann dagegen nun in der nächsten Woche vom Parlament offiziell bestätigt werden. Gerade noch rechtzeitig, damit das neue Team von Ursula von der Leyen zum 1. Dezember anfangen kann.
Bei der EU steht das neue Führungspersonal also nun. Deutschland muss dagegen auf das Neue noch mindestens bis Ende Februar warten. Ob bei der SPD aber auch wirklich der amtierende Kanzler derjenige sein wird, der für den Chefposten ins Rennen geht, das war in den vergangenen Tagen eine wachsende Frage geworden. Heute früh kam Olaf Scholz dann vom G20-Gipfel im brasilianischen Rio de Janeiro zurück nach Berlin, früher als erwartet. Den geplanten Abstecher nach Mexiko hat er abgesagt und nun kann er höchstpersönlich versuchen, einen Deckel auf die Diskussion zu setzen, was ja aus der Ferne bekanntlich schlechter geht. Der Leiter unseres ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preis, hat den Kanzler beim G20-Gipfel begleitet. Markus, wie geht Olaf Scholz deinem Eindruck nach um mit der Kritik und den Stimmen aus der eigenen Partei, die ihn auswechseln wollen?
Ja, man muss sagen, das war natürlich schon eine bizarre Situation da in Rio de Janeiro. Olaf Scholz, der deutsche Kanzler, spricht mit den mächtigsten Männern der Welt, mit Xi Jinping, mit Joe Biden und muss sich dann parallel darüber auf dem Laufenden halten, welche Meldungen es aus diversen SPD-Landesverbänden und Unterbezirken gibt. Also das war ein ganz spezieller Moment und wie hat Scholz darauf reagiert? Ich würde mal sagen, mit der Inszenierung von maximaler Gelassenheit. Also er hat, ist ja als jemand bekannt, der durchaus auch ein stoisches Element hat, der aber in Rio sehr, sehr deutlich die ganze Zeit vor sich hergetragen hat, faktisch, dass im Prinzip ja gar nichts Großes passiert sei, dass es ganz normal ist, dass solche Diskussionen laufen. Und das ist natürlich auch etwas, was er versucht hat, nach Hause zu kommunizieren. Und man hat auch gesehen, dass das durchaus auch inszeniert wird. Ganz unüblich für solche Reisen ist der Bundeskanzler am Beginn der Rückreise dann nochmal im Flugzeug aufgetaucht, im Poloshirt, als ob nichts gewesen wäre und wollte diese Message übermitteln. Und ein Foto davon, auch ganz, ganz unüblich, ist dann eben schon ihm voraus nach Deutschland geeilt, um zu signalisieren, der Kanzler, der ist ganz entspannt.
Der Kanzler mag entspannt sein, aber wie wird das jetzt das weitere Verfahren aussehen?
Ja, so entspannt wie er ist natürlich nicht jeder in der SPD. Die Partei sieht, dass diese Diskussion großen Schaden anrichtet, dass sie das Bild der Partei beschädigt. Und entsprechend versucht man natürlich jetzt da den Prozess wieder aufs richtige Gleis zu führen. Heute hat man gemerkt, es gibt sehr wenig Äußerungen. Im Gegenteil, man versucht hinter den Kulissen zu telefonieren. Auch der Kanzler hatte keine Termine öffentlich und man hat jetzt versucht sozusagen, ja, in Richtung Entscheidung sich zu bewegen. Lars Klingbeil, SPD-Chef, hat angekündigt, dass die zügig getroffen werden soll jetzt. Hat allerdings nicht gesagt, wann das Ganze passieren soll. Man sieht aber, es geht Richtung Gremien. Olaf Scholz hat ja gestern auch im Interview mit uns immer wieder gesagt, er und die SPD gemeinsam wollen jetzt eine Entscheidung treffen. Das bedeutet, es geht in die Gremien. Und wer ist in den Gremien? Zum Beispiel Saskia Esken, zum Beispiel Lars Klingbeil, zum Beispiel der Generalsekretär, die sich alle für ihn ausgesprochen haben. Wann kann das passieren? Man geht davon aus, wahrscheinlich bis zum Wochenende steht die Entscheidung und Montag wird sie dann höchstwahrscheinlich, nach allem, was man hört, verkündet werden, nach der Treffen der Parteigremien.
Aber egal, wie das jetzt ausgeht, du hast es eben schon kurz angerissen, wie groß ist denn jetzt schon der Schaden für die SPD?
Also ich würde sagen, der ist einfach groß, weil man von allen möglichen Kandidaten jetzt die Schwachstellen auch nochmal öffentlich belegt hat. Und zum anderen natürlich auch die Frage da ist, wie professionell wird dieser Wahlkampf da gerade von der Kanzlerpartei gehandhabt. Also das ist kein gutes Bild, was die SPD da nach außen abgibt. Natürlich muss man auch sehen, viele Fragen stellen sich, warum hat die Parteiführung diesen Beschluss nicht schon schneller zu Wege gebracht. Aber das Ampel aus, Das ist auch heute genau auf den Tag 2 Wochen erst her. Also so viel Zeit ist auch noch gar nicht vergangen.
Markus, vielen Dank für die Einschätzungen nach Berlin.
Gerne.
Ja, und auch wenn sich die Debatte heute offenbar etwas beruhigt, die Unruhe in der SPD wird natürlich auch bei der politischen Konkurrenz genau beobachtet und sorgt da schon mal für den einen oder anderen Kommentar. Gerade in einer Partei, die selbst über Jahre mit Grabenkämpfen ihres Spitzenpersonals zu tun hatte, wovon ihr ehemaliger Fraktionschef Dietmar Bartsch ein Lied zu singen weiß.
Wir haben aber die Streitlaterne an die SPD abgegeben. Die sind jetzt diejenigen, die um Kanzlerkandidaturen und Ähnliches streiten. Bei uns ist das vorbei.
Dabei geht es für die Linkspartei gerade um die politische Existenz. Es droht das Aus im Bundestag, was die selbsternannten Silberlocken in der Partei nicht einfach so hinnehmen wollen. Deshalb hat Dietmar Bartsch zusammen mit Gregor Gysi und Bodo Ramelow einen Plan geschmiedet. Der war schon länger im Gespräch, aber heute haben sie ihn vorgestellt. Kerstin Palzer.
Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch. 210 Jahre Lebenserfahrung. Diese drei nicht mehr ganz jungen Herren wollen und sollen es richten für die Linke. Die drei wollen bei der Bundestagswahl ihre 3 Direktmandate in Berlin, Rostock und Erfurt gewinnen. Und das wäre dann die Chance für die Linke, in den Bundestag einzuziehen, selbst wenn es mit der 5%-Hürde nicht klappt. Mission Silberlocke nennen sie es selbst, auch wenn keiner der drei über eine entsprechende Frisur verfügt.
Es gibt die Botschaft, dass sich der Seniorenexpress aufmacht und sagt, wir mischen uns ein.
Politische Prominenz bringen die drei mit. Inhaltlich geht es aber um nichts Neues, sondern die klassischen linken Themen: soziale Gerechtigkeit, Migration und Frieden.
Selbstverständlich werden wir uns auch mit der ökologischen Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung beschäftigen und mit der Gleichstellung von Frau und Mann und der Gleichstellung von Ost und West. Das sind die 6 Themen. Das genügt für unsere Partei, meinen wir zumindest, wenn wir uns darauf konzentrierten.
Auf dem Parteitag der Linken vor einem Monat hatte Gysi seine Silberlocken-Idee angekündigt. Da gab es noch Kritik aus der Partei, gerade auch von Jüngeren, die es irritierend fanden, dass 3 Männer im Rentenalter die Linke retten sollen. Mittlerweile hat sich die Partei zusammengerauft. Die Kritik ist verstummt.
Wir als Jugendverband sehen das als sehr positiv. Die Männer sind auch mit uns im Austausch. Die scheuen davor nicht. Und das macht einfach klar, dass wir über Altersgrenzen zusammenarbeiten können.
Gysis Wahlkreis ist Treptow-Köpenick im Südosten von Berlin. Seit 2005 hat er hier jedes Mal das Direktmandat gewonnen. Und auch jetzt sehen viele Köpenicker es positiv, dass der 76-Jährige nochmal antritt.
Ich finde Gregor Gysi eigentlich ganz gut. Der hat eine klare Meinung und spricht uns normalen Bürger eigentlich aus dem Herzen.
Gysi wird es hier schaffen? Weil hier gibt es so viele alte Genossen, die hier Beifall geklatscht haben.
Finde ich gut, ja. Denn ja, wen soll man sonst wählen?
Sie sollen es ruhig versuchen, denn ohne sie wird die Linke wahrscheinlich nicht wieder reinkommen im Bundestag.
Dass es ein vielleicht letzter Versuch ist, die Linke, die in Umfragen bei 4% liegt, in den Bundestag zu hieven, geben die 3 altgedienten Genossen zu.
Wenn wir jetzt bei 7-8% wären, dann hätten wir eine solche Idee nicht entwickelt. Aber es sind doch viele, auch Ihrer Kolleginnen und Kollegen, die sagen, der Laden ist tot.
Ein bisschen PR-Gag, ein bisschen Promi-Faktor. Die Partei versucht, mit der Mission Silberlocke als linke Oppositionsstimme im Bundestag zu bleiben.
Ein Ort, um unbeschwert und ungestört zu lernen. Das war die Schule wahrscheinlich nie so ganz. Doch einige Probleme scheinen sich zu verschärfen. Und die beginnen oft schon beim Umgang miteinander in der Klasse. Mancherorts zeigen sich aber auch Exzesse von Drohungen und Gewalt. Und dann wird die Schule von einem Ort des Lernens zu einem Ort der Angst. An einer Berliner Schule haben Lehrkräfte deshalb jetzt einen Brandbrief geschrieben, weil es so nicht weitergehen könne. Tom Garus.
Auch heute an der Friedrich-Bergius-Schule steht die Polizei. Wie so häufig in letzter Zeit, ein Schüler hat eine Waffe mitgebracht. Eine Spielzeugpistole, wie sich später herausstellt. Die integrierte Sekundarschule für Klasse 7 bis 10 ist im Ausnahmezustand. In einem Brandbrief an die Schulaufsicht schildert die Lehrerschaft, wie sie von aggressiven Schülern bedroht wird. So würden mit Wasser gefüllte Plastikflaschen auf sie und andere Schüler geworfen, so das Schreiben. Vorherrschend sind massive Verhaltensauffälligkeiten und ungebührliches, asoziales Unterrichtsverhalten. Es vergeht kein Tag ohne verbale Beleidigungen und Bedrohungen von Lehrkräften durch SchülerInnen, ernstzunehmende Mobbingfälle von SchülerInnen untereinander. Katastrophale Zustände, die auch Gesamtelternsprecher Andreas Tewald bekannt sind.
Dass offenbar Schülerinnen oder Schüler auch dann auf der Toilette versuchen, von unten oder von oben in die Kabine zu filmen, in der einer drin ist. Deshalb scheint es so zu sein, dass sich etliche Schüler gar nicht mehr auf die Toiletten trauen.
Die Schule ist überfordert. Seit langem fordert sie Unterstützung von der Schulaufsicht, bislang ohne Erfolg. Und sie hat kaum Sanktionsmöglichkeiten, denn auf der integrierten Sekundarschule können Schüler weder sitzen bleiben noch der Schule verwiesen werden. Dazu kommt, laut Brandbrief, ein enormer Förderbedarf in den 7. bis 10. Klassen.
Sie kriegen hier auch viele Kinder plötzlich, die faktisch keine Deutschkenntnisse haben, die auch offenbar nie eine Schule besucht haben, die zum Teil gar nicht alphabetisiert sind, die werden einfach zugewiesen und die müssen dann irgendwo in diesen Klassen beschult werden. Das ist auch für diese Kinder dramatisch. Die kommen nicht mit, die fühlen sich im Grunde genommen dabei nicht wirklich aufgehoben, weil das ist ja frustrierend auch für ein Kind.
Der Fall erinnert an die Neuköllner Rötli-Schule. 2006 schrieben Lehrer einen bundesweit beachteten Brandbrief. Darauf folgte viel Geld und Engagement. Heute ist die Rötli-Schule eine Vorzeigeschule. Für die damalige Schulleiterin sind die Probleme an der Friedrich-Bergius-Schule keine Überraschung.
Wir haben multiple Krisen, die unmittelbar in den Familien sind, die eine Auswirkung haben auf die Kinder. Corona in besonderer Weise, aber auch der Ukraine-Krieg, die Aufnahme Kinder aus verschiedenen Ländern, die auch alle mit einer Biografie und einer Geschichte kommen. Das fordert die jungen Menschen und manchmal gerät da auch was aus dem Lot.
Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft sieht in der Not der Schule ein übergreifendes, deutschlandweites Problem.
Was im Brandbrief steht, das sind genau diese Forderungen. Mehr Bewegungsangebote, mehr Teilungsunterricht. Das bräuchte die Schule und das bräuchten ganz viele Schulen.
Mit dem Brandbrief hofft die Schule nun, dass sie endlich gehört wird von den Behörden und der Politik und Hilfe bekommt.
Weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Jens.
2,5 Monate nach der Wahl in Thüringen steht offenbar ein Koalitionsvertrag. CDU, BSW und SPD haben sich auf die Grundzüge eines Regierungsbündnisses geeinigt. Der Vertrag soll am Freitag vorgestellt werden. Bis dahin seien noch Feinarbeiten nötig, hieß es aus Verhandlungskreisen. Anschließend stimmen dann die Parteigremien darüber ab. Auf der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes geht es darum, wie künstliche Intelligenz bei Ermittlungen gegen Missbrauchsdarstellungen mit Kindern eingesetzt werden kann. Unter anderem können damit sichergestellte Videos schneller ausgewertet werden. WKA-Präsident Münch erneuerte seine Forderung, dass Netzbetreiber die IP-Adressen ihrer Nutzer länger speichern müssen. Strafverfolgung und Gefahrenabwehr sollten in einer Hand liegen. Zum letzten Mal ist deutscher Atommüll nach der Wiederaufbereitung in Frankreich zurücktransportiert worden. Der Zug aus La Hague traf am Nachmittag in Philippsburg ein. Deutschland hatte sich beim Atomausstieg verpflichtet, den Müll in dem ehemaligen Atomkraftwerk zwischenzulagern, bis ein Endlager gefunden ist. In Philippsburg gab es Proteste gegen den Transport, aber keine Blockadeaktionen. In Russland ist ein Deutscher festgenommen worden, wie das Auswärtige Amt mitteilte, schon im Oktober. Das russische Staatsfernsehen berichtet darüber erst heute. Diese Bilder sollen zeigen, wie der Mann bei der Einreise aus Polen nach Kaliningrad festgesetzt wurde. In seinem Auto sei Flüssigsprengstoff gefunden worden. Die russischen Behörden werfen ihm vor, er sei an einem Angriff auf eine Gasverteilerstation beteiligt gewesen.
Dass die Regenschirme sie nicht schützen können, das wussten die Demonstranten, die einst in Hongkong auf die Straße gegangen sind. Aber sie waren ein Symbol des Widerstands gegen die immer neuen Repressionen und Einschüchterungen, die auf die Menschen dort in den vergangenen Jahren niedergeprasselt sind. Nicht zuletzt das sogenannte Sicherheitsgesetz. Nachdem gerade gestern 45 Aktivisten verurteilt wurden, von denen einige schon bei den Regenschirmprotesten vor 10 Jahren dabei waren, ging heute auch der Prozess gegen Jimmy Lai weiter. Er gilt als einer der größten Unterstützer der Demokratiebewegung in Hongkong und er könnte für immer im Gefängnis verschwinden. Zum Protest werden die Regenschirme in Hongkong jedenfalls lange nicht mehr aufgespannt. Marie von Mallinckrodt.
Es ist ein Gerichtstag in Hongkong, der mit Regen beginnt und der viel aussagt über das Verschwinden grundlegender Freiheitsrechte und die Unabhängigkeit der Justiz. Jimmy Lai, der Peking-kritische Medienunternehmer, wird zum ersten Mal vor Gericht aussagen. Er sitzt bereits seit mehr als 3 Jahren in Haft. Heute sind viele Unterstützer für den Angeklagten gekommen. Sehen Sie sich nur den Himmel an. Er weint. Warum ist Hongkong nur so geworden? Ich denke, dieser Fall steht für den Wandel der Presse- und Meinungsfreiheit in Hongkong. Und das möchte ich miterleben. Lai war bei den pro-demokratischen Protesten 2019, die sich gegen den wachsenden Einfluss Chinas richteten, eine wichtige Stimme. Kurz danach, 2020, wurde er verhaftet und seine Zeitung Apple Daily musste 2021 eingestellt werden. Lai wird vorgeworfen, dass er mit ausländischen Kräften einen Umsturz geplant haben soll. Ein angeblicher Verstoß gegen das Sicherheitsgesetz, das sich gegen alles richten kann, was nicht Peking treu ist. Sein Sohn, Sebastian Lai, kämpft für die Freilassung seines Vaters. Gemeinsam mit einem internationalen Team. Reist dafür um die Welt. Anfang dieser Woche ist er in Washington, wo er stellvertretend für seinen Vater von der Transatlantic Leadership Initiative einen Pressefreiheitspreis entgegennimmt. Als das nationale Sicherheitsgesetz da war, rieten ihm viele Leute, Hongkong zu verlassen. Er würde ein Hauptziel sein. Er sollte besser im Ausland weitermachen. Aber Jimmy Lai ist in Hongkong geblieben. In Washington beten sie für ihn. Sein Sohn blickt der künftigen US-Regierung positiv entgegen. Es stimmt mich hoffnungsfroh, dass der gewählte Präsident Trump in einem Interview vor der Wahl gesagt hat, dass er zu 100% meinen Vater herausholen würde. Im Gericht in Hongkong geht es auch viel um Jimmy Lais Kontakte in die USA, vor allem während der ersten Präsidentschaft Trumps. Treffen und Kontakte, offenbar auch ein Verstoß gegen das Sicherheitsgesetz. Dieses Bild, Jimmy Lai 2019 mit US-Vize Mike Pence, wurde im Gerichtssaal gezeigt heute. Der Prozess gegen Jimmy Lai wird international scharf kritisiert. Erst gestern wurden in Hongkong 45 Demokratieaktivisten in dem größten Prozess unter dem Staatssicherheitsgesetz teils zu langen Haftstrafen verurteilt. Es soll jeder mundtot gemacht werden, der andersdenkend ist. Im Parlament gibt es keine Opposition mehr. Viele sind deshalb ausgewandert, so wie dieser Soziologe und Kolumnist von Jimmy Lais eingestellter Zeitung. Journalisten wurden von der Polizei verhaftet. Ich weiß, es kann passieren. Und obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich verhaftet werden würde, denke ich, dass es besser für mich ist, Hongkong eine Weile fern zu bleiben. Wann es zur Urteilsverkündung kommen könnte, ist unklar. Der Prozess von Jimmy Lai steht unter keinem guten Vorzeichen. Dem 77-Jährigen droht lebenslange Haft.
Es ist eine der schlimmsten Tragödien, die eine Familie erschüttern kann, weil es so eigentlich nicht vorgesehen ist, dass Eltern ihr Kind überleben. Und wenn es passiert, dass ein Kind plötzlich stirbt, dann ist es für Mütter und für Väter, aber auch für Geschwister unheimlich schwer, wieder in einen Alltag, in ein Leben danach zurückzufinden, wenn sie dabei keine Unterstützung haben. Damit sie auf diesem Weg aber nicht allein sind, ist in Niedersachsen im vergangenen Jahr das Projekt Brückenbauerinnen entstanden. Individuelle Begleitung auch nach der Beerdigung. Der Bedarf und die Notwendigkeit einer solchen persönlichen Unterstützung sind enorm. Sophie Mühlmann hat eine trauernde Familie in Uelzen besucht. Our future is just begun.
Dieser Song ist für sie zum Ritual geworden. Ein gemeinsames Erinnern an die, die jetzt fehlt. Am 23. September ist Anja gestorben, Jasmins Zwillingsschwester, an einem aggressiven Hirntumor.
Ein komischer Abend. Also Mama und Doro haben den Haare gewaschen und ich habe halt den Kopf festgehalten und ihre Socken angezogen, ihre Lieblingssocken. Das waren so blau-weiß gestreifte Socken, Stoppersocken.
Doro Weiß war die ganze Zeit dabei, hat die Familie Hilmer regelmäßig begleitet, bei Anjas Sterben und jetzt in der Zeit danach. Das ist das Konzept der Brückenbauerinnen.
Es braucht eine Begleitung im Anschluss an den Verlust eines Kindes. Also das war auch für mich die ganz zentrale Idee, überhaupt eine Trauerbegleitung zu machen, weil ich gespürt habe, es ist nicht gut, Familien, ich sag's jetzt mal, im Regen stehen zu lassen, wenn sie ihr Kind verloren haben.
Trauerbegleiterinnen wie Doro helfen dabei, Schmerzmomente auszuhalten und weiterzumachen.
Sie wissen, wie viel Fingerspitzengefühl man für diese Situation halt auch braucht und wie viel Angst man halt auch hat, diese Situation nicht bewältigen zu können, sein Kind verloren zu haben.
Das unfassbare Anfassen. Der Bedarf an dieser Art von Hilfe ist riesig. Als Pilotprojekt gestartet, weiten die Brückenbauerinnen ihr Netzwerk gerade auf ganz Norddeutschland aus. Multiprofessionelle Therapeuten, finanziert ausschließlich durch Spenden. Für die betroffenen Familien ist die Hilfe kostenlos. Und individuell, denn jeder geht anders mit seinem Kummer um.
Also mir hilft es halt, wenn ich weiß, dass Anja halt nicht irgendwie weg ist oder weggesperrt ist, sondern dass sie halt überall ist und überall sein kann.
Das ist ihr Weg. Einen persönlichen Trost finden, Erinnerungen schaffen, die bleiben und die man immer wieder hervorholen kann. Wie dieser besondere Song.
Anja war ein großer Fan der Ehrlich Brothers. Und sie mochte die Musik. Wir haben hier so oft in der Küche getanzt nach den Liedern. Und das war zum Beispiel Dream and Fly. Und das hat sich Jasmin gewünscht, dass wir das auf der Beerdigung spielen. Und das haben wir auch getan. Und vom inneren Auge habe ich sie dort tanzen sehen.
Ein Kind, eine Schwester zu verlieren und trotzdem weiterzumachen, allein ist es kaum zu bewältigen.
Die Sterbebegleitung führt zwangsläufig in den Tod. Und das Ziel von Trauerbegleitung ist, wieder zurück den Weg ins Leben finden. Ja, dass sie am Ende einer Begleitung sagen können, ich kann von meinem Kind sprechen, ohne dass ich immer weinen muss. Das ist für mich immer so ein Augenblick, wo ich denke, okay, jetzt sind wir gefestigt auf einem guten Weg. Together.
Und damit zum Schluss zum Wetter. Claudia, was erwartet uns?
Ingo, Schnee, eine ganze Menge. Und der ist gerade aus Westen hereingezogen und wird auch in der Nacht und morgen noch die Straßen ziemlich glatt machen. Auf dem Niederschlags- und Wolkenfilm sieht man sehr gut, hier, das alles ist jetzt Schnee. Schneeschauer aus Westen kam gerade ein Schneefallgebiet rein, was ordentlich Schnee bringt. Und die morgen vor allem Richtung Baden-Württemberg und Bayern, das kommt im Laufe des Nachmittags an, ein neues Schneefallgebiet, das bis in tiefe Lagen für auch mal ein paar Zentimeter sorgen wird, in den Alpen sogar für richtig kräftigen Schneefall. Und das sieht man auch auf dieser Karte. Am Alpenrand wird es morgen häufig schneien, und zwar im Laufe des Nachmittags. Die Wolken kommen am Vormittag an. Am Nachmittag beginnt es dann mit dem Schneefall. Der wird sich weiter nach Osten verlagern. Das ist das Winterwetter. Morgen von Nordwesten her örtlich kräftige Schnee und auch Graupelschauer, auch bis in tiefe Lagen. Und in den Mittelgebirgen und das in weiten Teilen Deutschlands, da liegt oberhalb von 300 Metern Schnee. Wenn so ein Schauer mal kräftig ist, drückt es den Schnee auch bis runter. Also Glättegefahr verbreitet, auch durch gefrierende Nässe, weil die Straßen jetzt nass sind und die Temperaturen doch verbreiteter auf unter 0 Grad gehen. Man sieht in der Nacht, da kommen eben aus Nordwesten einmal dieses Schauerfeld herein. Also von der Nordsee her Schneeregen, Graupelschauer. Von Westen her breitet sich so ein Schneefallgebiet jetzt in der Nacht und morgen weiter nach Südosten aus. Und direkt in Baden-Württemberg und Bayern wird es im Laufe des Nachmittags schneien, das dann auch kräftiger und verbreitet. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 1 bis minus 4 Grad. Morgen Nachmittag schaffen wir es maximal in den trockenen Abschnitten auf Höchstwerte von minus 2 bis 4 Grad. Am Alpenrand bleibt es bei 0 bis minus 1 Grad. Die nächsten Tage bringen immer noch Schneeschauer. Am Freitag auch etwas verbreiteter, minus 2 bis 3 Grad. Nur im äußersten Nordwesten an die 7 Grad. Auch da wieder Graupelschauer, die möglich sind. Samstag nur im Nordwesten ein paar Schauer. Dann kommt im Laufe des Tages aus Westen eine Warmfront. Das bedeutet Regen, vielleicht anfangs mit ein paar Flocken. Und damit dann auch richtig hohe Temperaturen am Sonntag.
Winterliche Aussichten aber erstmal. Claudia, danke dafür. Und das war's von uns. Hier im Ersten folgt jetzt ausnahmsweise nach den Tagesthemen plus minus.
Aktuelle Nachrichten haben wir für Sie jederzeit bei tagesschau24 und auf tagesschau.de.
Und morgen haben wir dann neue Tagesthemen für Sie. Bis dahin,
schönen Abend und eine gute Nacht.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.